17 Uhr sind die Wahllokale in Österreich geschlossen und es ist spannend bei der Präsidentenwahl. Die Hochrechnungen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Grünen Van der Bellen und dem Rechtspopulisten Hofer. Die Kandidaten der Volksparteien ÖVP und SPÖ hatten es nicht in den entscheidenden Wahlgang geschafft. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Mein Gast heute ist der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer. Guten Tag, Herr Seehofer.
Grüß Gott.
Herr Seehofer, heute Präsidentschaftswahlen in Österreich. Ein Rechtspopulist ist gegen einen Grünen angetreten. Die Volksparteien haben sich aus diesem Rennen verabschiedet. Was heißt das?
Das ist nicht gut, auch für uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist ein Alarmsignal für Volksparteien. Denn es ist im Kern ja eine Abwahl der Volksparteien und wir sollten in Deutschland darauf achten, dass uns nicht das Gleiche passiert.
Ein Rechtspopulist wird möglicherweise Präsident Österreichs. Was heißt denn das dann für die deutsch-österreichischen Beziehungen? Sie sind ja direkter Nachbar und möglicherweise betroffen.
Dieses Wahlergebnis hat ja Gründe. Und die erstrecken sich über viele Jahre. Und die beiden Volksparteien, ÖVP und SPÖ, dort haben über Jahre hin nicht mehr reformiert, nicht mehr erneuert, nicht mehr auf die Bevölkerung ausreichend gehört. Und irgendwann gibt es dann den großen Knall an der Wahlurne.
Herr Seehofer, erstmal danke bis hierher. Wir reden gleich weiter. Mehr über die Präsidentenwahl mit Analysen und Hintergründen erfahren Sie später in unseren aktuellen Sendungen und bei den Kollegen vom Weltspiegel. Morgen trifft Angela Merkel in Istanbul Präsident Erdogan. Dann geht es ans Eingemachte. Es geht um das Rücknahmeabkommen für Flüchtlinge zwischen der EU und der Türkei. Die Fronten sind verhärtet, der Deal droht zu scheitern. Die Türkei will Visafreiheit für ihre Bürger. Die EU verlangt vorher eine Änderung der strengen türkischen Antiterrorgesetze. Doch Erdogan verweigert das. Auch hierzulande gibt es harsche Kritik. Manche Abgeordnete, auch von der Union, halten den Türkei-Deal schon für tot. Und immer mehr haben die Nase voll vom selbstherrlichen Gebaren des türkischen Präsidenten, der gewählten Abgeordneten mal eben die Immunität aufheben lässt und einen willfährigen Ministerpräsidenten installiert. Tom Schneider.
Jubel in Ankara wie bei einem Fußballspiel. Für ihn den neuen Parteivorsitzenden der Erdogan-Partei AKP, Binali Yildirim. Als neuer Ministerpräsident redet er künftig mit Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik. Erdogan installiert einen Erfüllungsgehilfen. Das müsse Folgen haben, meinen selbst Stimmen aus Merkels Partei.
Ich glaube, dass es nötig ist, zu sagen, wir können den Beitrittsprozess der Europäischen Union mit der Türkei nicht mehr aufrechterhalten. Und dass dieses Abkommen, was geschlossen wurde, so nicht tragfähig ist.
Die herzliche Verlässlichkeit zwischen Angela Merkel und dem bisherigen Regierungschef Davutoğlu war Erdogan ein Dorn im Auge. Jetzt lässt er die Muskeln spielen und die Europäer spüren, dass er den Flüchtlingsdeal gar nicht nötig hat.
Hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz.
Na los, wir gehen unseren Weg, ihr euren. Einigt euch, mit wem ihr wollt.
Ich habe von Anfang an gesagt, dass Herr Erdogan nun ein neues Machtinstrument in seiner Hand hat und dass er von diesem Machtinstrument Gebrauch machen wird. Wir dürfen also nicht überrascht sein über sein Verhalten.
Der Deal, den Merkel auch mit Erdogan eingefädelt hat, hängt plötzlich am seidenen Faden. Hat die Kanzlerin seine Absichten falsch eingeschätzt? Selbst Wohlmeinende aus den eigenen Reihen sagen, da ist ein Problem.
Ja, was heißt Frau Merkel? Ich glaube, es ist ein europäisches Problem.
Die Flüchtlingskrise, ein europäisches Problem, gewiss. Das dennoch auch das Problem der Kanzlerin ist. Nicht zufällig absolviert Merkel den vierten Türkei-Besuch binnen weniger Monate. Der Koalitionspartner SPD fordert von ihr dort klare Worte.
Wir haben viele Schwierigkeiten mit dieser Regierung, mit diesem Präsidenten. Die müssen wir austragen und die müssen wir so austragen, dass dabei am Ende nicht der Eindruck entsteht, Deutschland oder Europa seien erpressbar. Erdogan kann uns nicht erpressen und daran darf kein Zweifel bestehen.
Visa-Erleichterungen für Reisen türkischer Bürger nach Europa will die EU gewähren. Dafür soll die Türkei unter anderem ihre Antiterrorgesetze ändern. Erdogan weigert sich standhaft. Türkei-Kenner prophezeien, die EU habe allein mit dem Verweigern von Einreisevisa gar nicht so viel in der Hand, um ihn unter Druck zu setzen.
Ich vermute mal, dass Erdogan auch dies wieder als einen Trumpf, als ein Symptom der Stärke gegenüber Europa ausspielen wird. Ich kann auch darauf verzichten. Wir wollen uns nicht den europäischen Bedingungen unterwerfen. Wir diktieren die Bedingungen.
Die Kanzlerin, sichtbar unter Druck, meldet sich heute per Zeitungsinterview, wirft ihren Kritikern eine heimliche Freude am Scheitern vor. Für die Gespräche morgen versprüht sie beinahe krampfhaft Zuversicht. Sie setze weiter auf ein Gelingen des Türkei-Deals.
Herr Seehofer, im Streit um den Flüchtlingspakt mit der Türkei sind die Fronten verhärtet. Ist aus Ihrer Sicht dieser Deal noch zu retten? Was erwarten Sie von dem Gespräch der Kanzlerin morgen mit Präsident Erdogan?
Ich wünsche der Kanzlerin zunächst einmal aus vollem Herzen, dass sie Erfolg hat. Es ist nicht so, wie uns unterstellt wird, wir hätten Freude am Scheitern eines solchen Abkommens. Das ist absolut falsch. Aber es ist objektiv schwierig, weil man Dinge miteinander vermengt hat bei diesem Deal, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Man hat sich nicht alleine konzentriert auf die Frage der Flüchtlinge, sondern hat den EU-Beitritt der Türkei oder die volle Visafreiheit für türkische Staatsbürger nach Europa damit verbunden und ist damit in eine Abhängigkeit von der türkischen Regierung und vom türkischen Staat geraten. Das ist der Grundfehler gewesen.
Jetzt heißt es, Herr Seehofer, dass die Türkei die gut ausgebildeten Syrer Akademiker nicht ausreisen lässt und wir bekommen die medizinisch schweren Fälle, wir bekommen minder ausgebildete Syrer. Können wir das einfach so hinnehmen?
Ja, wir bekommen ja praktisch im wöchentlichen Rhythmus betrübliche Nachrichten. Der türkische Staat liefert jede Woche ein Beispiel vor der Weltöffentlichkeit, vor Europa, dass dort Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit einfach anders gesehen werden.
Jetzt die Immunität.
Die Immunität von Abgeordneten, das ist eigentlich, da müsste die ganze Welt aufschreien, dass ein Staat hergeht und die Immunität, das ist ein Kronrecht von Abgeordneten für ihre Unabhängigkeit abzuerkennen durch einen Parlamentsbeschluss. Das sind alles Dinge, die sehr leise nur begleitet werden, wenn es um Kritik geht, weil man offensichtlich den Deal an sich nicht gefährden will. Aber da sage ich, der Zweck heiligt nicht alle Mittel.
Also, was heißt das aus Ihrer Sicht? Weiter auf den Türkei-Deal setzen, weiter verhandeln oder heißt es am Ende durch die Grenzschließungen auf der Balkanroute, eigentlich brauchen wir diesen Deal gar nicht mehr?
Ja, das, und das Zurückgehen der Zahl hat andere Gründe, insbesondere das Schließen der Balkanroute und nicht den Türkei-Deal. Man darf nie sich abhängig machen von solchen Systemen oder gar erpressen lassen. Das darf unter keinen Umständen geschehen. Und da ist für mich eine Grenze, wo ich hoffe, dass die Kanzlerin diese Grenze auch klar zieht. Wir können nicht den wöchentlichen Rhythmus von Herrn Erdogan erfahren, wie wir uns zu verhalten haben.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Kanzlerin. Die zeigt sich heute irritiert von einer, wie sie es sagt, Freude am Scheitern, die sie ausmacht, bezogen auf den Türkei-Deal, die sie ausmacht, auch in den eigenen Reihen. Fühlen Sie sich da angesprochen?
Ja, indirekt schon, weil ich habe mich ja oft genug kritisch zu diesem Türkei-Deal geäußert, sage aber trotzdem, dass dies jedenfalls bezüglich Bayern und meiner Partei und meiner Person eine Fehleinschätzung ist. Wir haben keine Freude daran. Wir sind ja an der Regierung in Berlin beteiligt, wenn etwas misslingt. Wir teilen die Strategie nicht in dieser Form, wie sie mit der Türkei vereinbart wurde. Aber es wäre auch mir lieber, wenn es gelänge. Allerdings unter diesen Voraussetzungen, dass man sich nicht abhängig macht von der Türkei.
Die Kanzlerin interpretiert auch Franz Josef Strauß neu und sagt, naja, dieser Satz, rechts von der Union darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben, der gelte für sie dann nicht, wenn das die Abkehr von Prinzipien, von wichtigen Prinzipien, demokratischen Prinzipien bedeutet. Gehen Sie damit?
Nein. Der Satz ist heute so richtig wie vor 30, 40 Jahren. Und das ist mein ganzer Lebensinhalt, Politik für eine Volkspartei zu machen, um zu vermeiden, dass rechts von einer Volkspartei eine demokratisch legitimierte Partei entsteht. Dafür habe ich jetzt 40 Jahre lang in Deutschland und in Bayern Politik gemacht und darf jetzt erfahren, dass der unter bestimmten Voraussetzungen gar nicht stimmt, der Satz. Ich kann nur sagen, wir aus Bayern heraus haben kein einziges Prinzip, das die Union ausgemacht hat, in der Nachkriegsgeschichte aufgekündigt.
Herr Seehofer, danke. Wir reden gleich noch mal über ein anderes Thema. Erst VW, dann Opel, jetzt wohl auch Fiat. Wer weiß, was noch so alles kommt. In der Autoindustrie wird offensichtlich getrickst, getäuscht, geschummelt und gelogen. Falsche Messwerte, Abschaltvorrichtungen, Thermofenster. Das Märchen vom sauberen Diesel ist weitgehend ausgeträumt. Die Abgasaffäre zieht immer weite Kreise. Jetzt hat das Bundesverkehrsministerium bei 30 Automodellen auch noch auffällig hohe CO2-Emissionen gemessen. Es wird immer toller. Und die Bundesregierung, der Verkehrsminister, die waren über viele Jahre zu gutgläubig, zu vertrauensselig gegenüber der Autoindustrie, sagt die Opposition. Es wurde zu wenig kontrolliert, der Verkehrsminister habe versagt. Axel Finkenwirth.
Es war einmal, Rudolf Diesel schaffte den Mythos eines Motors. Und die deutschen Autobauer haben diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. Erst als robuste Rußstinker, später als saubere Hochleistungsmaschinen. Inzwischen ist etwa jeder zweite Neuwagen ein Diesel. Und jahrelang haben der gute Onkel Zetsche und seine Herstellerfreunde das Märchen vom sauberen Diesel erzählt.
Unsere neuen Modelle zeigen, kleiner Verbrauch und großer Fahrspaß sind längst keine Gegensätze mehr.
Aber die Geschichte stinkt. Nahezu alle großen Hersteller tricksen oder täuschen bei Verbrauch und Abgaswerten. Bei Tests auf der Straße sind die Werte von Stickoxiden und CO2 zu hoch. Aber aus Sicht der Industrie kein Grund, den Diesel in Frage zu stellen.
Man darf aus diesen absolut ärgerlichen Fällen illegalen Vorgehens oder auch mancher exzessiven Nutzung von bestehenden Regeln nicht auf den Diesel als Ganzes schließen.
Was wir heute sehen, ist ein Serienkrimi. Fast jede Woche haben wir eine neue Enthüllung und es wird so weitergehen. Der Diesel überschreitet bei im Prinzip allen. Und das hat auch das Kraftfahrtbundesamt gezeigt in seiner Untersuchung, die zulässigen Werte, die wir heute haben.
Erst der Betrug der VW-Familie, dann Tricksereien von Mitsubishi, Suzuki, Mercedes und jetzt auch Fiat und Opel. Medienberichte haben Abschaltvorrichtungen in der Motorsoftware des Safira offengelegt. Aber alles legal und nur zum Schutz des Motors, sagt der Opel-Chef.
Opel-Motoren sind rechtskonform und wir haben keine illegale Software.
Doch der Verkehrsminister hat Zweifel. Dient die Drosselung der Abgasreinigung in großem Umfang wirklich nur dem Schutz des Motors? Dobrindt will nun eine Gesetzeslücke schließen und die entsprechende EU-Verordnung ändern, weil er glaubt,
dass im Zweifelsfall der den schlechtesten Motor herstellt, den größten Nutzen aus dieser Richtlinie ziehen kann.
Eigentlich verlangt diese EU-Verordnung auch wirksame und abschreckende Maßnahmen bei Verstößen, heißt empfindliche Geldstrafen wie in den USA. Doch das ist in Deutschland nie umgesetzt worden. Das Handeln des Verkehrsministers wirkt harmlos. Eine kleinteilige Veränderung der EU-Verordnung angekündigt. Eine Untersuchungskommission, die die Abschaltvorrichtung bei Opel nicht findet. Und Fiat redet erst gar nicht mit Dobrindt. Die Grünen werfen dem Minister Untätigkeit vor.
Alles das, was das Ministerium zugegeben, bekannt gegeben hat, ist vorher durch Umweltorganisationen, durch Journalisten, durch die amerikanische Umweltbehörde bekannt geworden. Ich sehe Herrn Dobrindt als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung.
Noch vor kurzem hat Alexander Dobrindt von der Kanzlerin eine klare Botschaft in der Flüchtlingspolitik gefordert. Jetzt ist er selbst gefordert, schnell ein deutliches Signal zu setzen. Sonst ist nicht nur die Glaubwürdigkeit der Autoindustrie in Gefahr, sondern auch seine eigene.
Ja, Herr Seehofer, welche Verantwortung trägt denn Ihr Verkehrsminister? Hat da die staatliche Kontrolle total versagt? Ist auch die Bundesregierung letztlich von den Autoherstellern betrogen worden?
Also ich möchte schon zu Beginn klar feststellen, nicht Alexander Dobrindt hat manipuliert, sondern einige Fahrzeughersteller. Und unser Verkehrsminister ist dabei, dies alles aufzuklären. Das ist auch seine Pflicht und das macht er gut. Und dann müssen auch entsprechende Konsequenzen gezogen werden.
Aber jahrelang hat man nichts entdeckt. Das
ja, das ist in der Tat durch verschiedene Institutionen aufgedeckt worden. Aber seitdem dies bekannt ist, ist er sehr intensiv dabei mit seiner Untersuchungskommission, auch mit der Information der Öffentlichkeit und auch mit der Rechenschaftspflicht gegenüber den Automobilherstellern. Fiat ist beispielsweise überhaupt nicht erschienen zu einem Rechtfertigungsgespräch und das halte ich für einen Skandal.
Ja, und das lässt man den einfach durchgehen. Und damit sind wir ja bei dem nächsten Thema. Warum wird eine EU-Richtlinie, die Sanktionen vorsieht, nicht umgesetzt? Warum gibt es nicht drakonische Strafen für die schwarzen Schafe?
Ja, weil wir ein Rechtsstaat sind und bevor man Strafen durchsetzt und macht, muss man ja zunächst einmal mit den Betroffenen reden, sie anhören. Und wenn dann jemand wie Fiat überhaupt nicht erscheint, dann verzögert dies zwar, aber kann die Untersuchung und die Aufklärung nicht behindern.
Das Märchen vom sauberen Diesel, wenn es denn ausgeträumt ist, legt aber auch irgendwie nahe, dass man es versäumt hat, in den letzten Jahren sich um alternative Antriebsmöglichkeiten, Stichwort E-Mobilität, zu kümmern. Reicht das, was da jetzt beschlossen wurde?
Ja, es muss kein Märchen bleiben vom umweltfreundlichen Auto. Der Spritverbrauch ist ja deutlich zurückgegangen. Auch die Schadstoffausstöße sind im Regelfall zurückgegangen. Und da können wir sicher noch mehr leisten und muss auch mehr geleistet werden. Das ist für die Gesundheit, für den Klimaschutz bitter notwendig. Ich war und bin ein großer Anhänger der Kaufprämien. Für mich ist es eine industriepolitische Grundentscheidung, ob wir die E-Mobilität in Deutschland zum Tragen bringen, durch die Ladestationen, durch die Kaufprämien. Ich hätte mir persönlich noch wesentlich mehr vorstellen können. Aber Sie wissen um die Lage der Großen Koalition, welche Bedenken da gerade in unserer Schwesterpartei, auch zum Teil in meiner Partei vorhanden waren.
Herr Seehofer, zum Schluss, haben Sie es eigentlich schon mal bereut, dass die CSU sich das Verkehrsministerium sozusagen genommen hat? Die Pkw-Maut ist immer noch nicht da. Das war Ihr erklärter Auftrag an Herrn Dobrindt. Und jetzt diese Abgasaffäre?
Überhaupt nicht. Das ist eines der wichtigsten Infrastruktur- und Investitionsministerien. Ich würde sofort, wenn morgen eine neue Regierung zu bilden wäre, das wieder anmelden bei der Kanzlerin. Die Maut ist vom Bundestag verabschiedet worden. Die Maut ist vom Bundesrat verabschiedet worden, also der Bundesländer. Die Maut ist vom Bundespräsidenten unterschrieben worden. Und nur das unselige Verhalten der EU-Kommission, wie in vielen anderen Fragen, hat sie bisher nicht zum Tragen gebracht.
Herr Seehofer. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und das Gespräch mit Horst Seehofer haben wir am Mittag aufgezeichnet. Das war der Bericht aus Berlin heute. Danke für Ihr Interesse. Es war auch meine letzte Sendung an dieser Stelle. Eine neue Aufgabe wartet. In 2 Wochen begrüßt sie hier Tina Hassel. Ab 1. Juli wird sie dann unterstützt von Thomas Baumann. Danke und tschüss.